Also die meiste Hauptdiagnose ist ein AML. Das sind so, ich glaube, 80% der Leute, die zu uns kommen, haben das, die dann mit einer Stammzelltransplantation von einem Spender oder Spenderin behandelt wird. Ein typisches Problem, was häufig so nach den ersten 5 bis 6 Tagen, nachdem die Stammzelltransplantation gewesen ist, beziehungsweise das Immunsystem ganz runtergefahren ist, ist eine Mukositis, das heißt eine Entzündung der Mundschleimhaut. Tatsächlich kriegen die dann, je nachdem wie stark es ausgeprägt ist, eine künstliche Ernährung, also eine TPE. Weil das Immunsystem reagiert ja und das greift ein bestimmtes Organ an. Ganz häufig greift es den Darm an. Was heißt, die Patienten haben Diarrhöen bis zu 30 Mal am Tag und können Nährstoffe nicht resorbieren, weil die Darmwand noch viel dünner ist, als sie eh schon ist. Das Interessante ist tatsächlich ja, dass die nach einem bestimmten Zeitraum, das ist ganz unterschiedlich, nach der Stammzelltransplantation eventuell eine andere Blutgruppe haben, weil die dann die Blutgruppe des Spenders annehmen.
Willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren PatientInnenversorgung zu halten. Würde ich sagen, starten wir zu einer neuen Folge Klinik Klartext. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Ich habe den Marvin hier sitzen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich seinen Namen falsch ausspreche. Ich muss das eh mehr betonen. Tut mir leid. Ich gebe mein Bestes oder ich sage deinen Namen einfach gar nicht.
Ja. Mit die einfachste Variante mache ich auch ganz häufig so.
Okay, vielleicht stellst du dich einfach selber kurz vor.
Ja, ich bin Marvin. Ich arbeite jetzt seit knapp 10 Jahren in der Pflege und arbeite momentan auf der Stammzelltransplantation 79. Und habe davor lange in der Derma gearbeitet.
Du bist Pflegekraft. Hast du irgendwie eine Weiterbildung machen müssen, um auf der KMT zu arbeiten?
Nein, ich musste keine Weiterbildung machen auf der KMT. Die Einarbeitung ist deutlich länger als auf Normalstation. Es muss immer eine Kraft sein, die eine onkologische Fachweiterbildung hat. Die muss mit dem Dienst sein, pro Dienst. Oder eine gewisse Anzahl an Jahren da sein muss. Aber so muss man keine Fachweiterbildung machen, um auf der KMT zu arbeiten.
Wie lange ist die Einarbeitungszeit?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie man einarbeitet. Wenn man natürlich jetzt Leute einarbeitet, die schon von außerhalb kommen oder schon im hämatologischen Bereich gearbeitet haben, ist die kürzer. Aber im Durchschnitt ist sie so 2 bis 3 Monate. Manchmal wird sie verlängert, gerade wenn jetzt Menschen genau aus der Ausbildung kommen oder in dem Bereich noch nie gearbeitet haben oder generell noch nicht so lange in der Pflege arbeiten oder lange im Pflegeheim zum Beispiel oder so im ambulanten Bereich gearbeitet haben kommen. Dann ist die Einarbeitung meistens noch ein bisschen länger, weil man sich dann wieder an das Krankenhaus gewöhnen muss oder an den Fachbereich erst gewöhnen muss, weil das ja schon ein sehr spezifischer Fachbereich auch von der Hämato-Onkologie ist.
Du warst vorher in der Dermatologie. Wie war so die Umstellung? Also das ist ja schon, ne, ich weiß nicht, ob wir es gerade gesagt haben, Intermediate Care, ne? Das heißt so eine Mischung aus, ja, oder in der Mitte von einer Normalstation und auch fast schon Intensivstation.
Ja, vor allem gehe ich nochmal auf den EMC-Bereich. Gerade an der Uniklinik ist es ja doch fast schon teilweise intensiv.
Ja.
Oder beziehungsweise was in anderen Krankenhäusern intensiv ist, ist bei uns EMC oder häufiger EMC, wobei die KMT dann nochmal ein spezieller Fall ist. Wir sind EMC, weil wir bei uns den Patienten ja komplett das Immunsystem kaputt machen und die nichts machen können und im Prinzip dauerhaft isoliert sind und die halt so stark auf verschiedene Sachen reagieren können, von den Chemotherapeutikern oder von später der Therapie mit den Stammzellen. Deshalb sind wir eine EMC, weil da halt eine große Beobachtungspflicht vorhanden ist. Ist nicht wie bei einer anderen EMC, wo das dann halt tatsächlich mit Beatmung noch mit sein kann nebenbei oder arterieller Blutdruck gemessen werden muss. Von der Derma auf der EMC war natürlich eine große Umstellung, weil auf der Derma hatte ich halt näheren Körperkontakt, klar, mit Eingreben, mit Verbandswechseln, mit auch prophylaktischen Gesprächen, was läuft zu Hause, dann aber nicht so lange da. Die sind meistens nur eine Woche, vielleicht 10 Tage da. Klar, manche kommen wieder in regelmäßigen Abständen wegen bestimmten Therapien, aber die sind nicht so lange da und man beschäftigt sich anders mit denen. Auf der KMT ist es ja anders, da bleiben die im Durchschnitt 6 Wochen mindestens und die sind viel, viel länger da. Und man verbringt viel Zeit mit denen, aber in kürzeren Abständen als auf der Derma. Aber es ist auch sehr viel prophylaktische Arbeit, also fast nur prophylaktische Arbeit, ganz viel, weil es darum geht, wie werden Sie zu Hause versorgt? Wie klappt das zu Hause? Worauf müssen Sie jetzt hier achten, wer Sie sind, damit Sie keinen Sorg kriegen, keine Infektion kriegen, keine zusätzlichen Sachen, die nicht sein müssen, die man vermeiden könnte. Also ist der prophylaktische Ansatz gar nicht so weit entfernt. Der größte Umstieg war tatsächlich eigentlich nur die Krankheitsbilder, also für mich persönlich die Krankheitsbilder, weil der Ablauf oder beziehungsweise der Großteil auf der KMT ist Infusionsmanagement sehr, sehr viel. Und tatsächlich hat die Dämme auch einen relativ großen Teil von Infusionsmanagement. Stellt man sich nicht vor. Das, was ich jetzt auf der KMT teilweise zu dritt aufziehe, habe ich auf der Dämme manchmal alleine aufgezogen. Das kann man sich nicht, also nicht im gleichen Intervall, muss ich zugeben, aber da war es schon ähnlich.
Jetzt hast du gerade gesagt, andere Krankheitsbilder. Was sind das für PatientInnen, die bei euch liegen? Also was haben die so für Hauptdiagnosen?
Also die meiste Hauptdiagnose ist eine AML. Das sind so, ich glaube, 80% der Leute, die zu uns kommen, haben das, haben eine AML, die dann mit einer Stammzelltransplantation von einem Spender oder Spenderin behandelt wird. Wir haben mittlerweile aber auch Patienten mit anderen tumorischen Erkrankungen, die mit einer KT-Zelltherapie behandelt werden. Das heißt, es wird von den T-Zellen entnommen, da wird ein bestimmter Schlüsselmechanismus draufgesetzt. Und diese Schlüsselmechanismen können den Tumor, die Tumorzelle öffnen und die zerstören. Und das wird jetzt auch bei uns ganz viel gemacht nebenbei. Die müssen nicht ganz so stark isoliert werden, aber auch isoliert werden, weil auch da das Immunsystem natürlich runtergefahren wird, aber nicht so komplett wie bei einer AML.
Ja, und du hast gerade gesagt, 6 Wochen ist so Durchschnitt. Was ist so das Längste, was du jetzt erlebt hast? Oder vielleicht auch gehört von den KollegInnen?
Mit Stammzelltransplantation hatte ich, glaube ich, das Längste bis jetzt 3 bis 4 Monate, weil es halt lange gedauert hat, bis die hochgekommen sind mit ihren Zellen, beziehungsweise gleich eine Reaktion hatten auf die Zellen, also eine Graft-versus-Host-Disease, das heißt, dass die Stammzellen gegen den eigenen Körper angreifen. Manchmal geht es auch umgekehrt, dass der Körper gegen die Zellen angreift, aber das ist dann eher selten. Die Patienten, bei denen das stark vorkommt, also eine große GHVD haben, einen hohen Grad, kommen auch zu uns zurück, die bleiben dann noch lange. Und jetzt weiß ich, als ich da gewesen ist, als ich angefangen habe auf der KMT vor einem Jahr, war eine da, die, glaube ich, schon fast ein ganzes Jahr lang da war.
Und hast du gerade gesagt, die müssen ja isoliert werden, ja. Ne? Also quasi nicht, weil sie ansteckend sind, sondern weil sie von Keimen von außen geschützt werden müssen, ne? Weil das Immunsystem so schwach ist. Wie kann ich mir so eine Isolation vorstellen?
Also richtig ist eine Umkehrisolation. Ja. Nicht manchmal auch noch zusätzlich, weil sie noch Keime haben, mit 3 MGNs oder 4 MGNs oder auch VAE, was in vielen Bereichen nicht mehr isoliert wird, wird bei uns noch komplett isoliert. Wir haben tatsächlich eine Schleuse. Also bevor wir ins Zimmer kommen, gibt es noch einen extra Raum, wo man sich umzieht oder Hände desinfiziert oder die Sachen vorbereiten kann. Und erst dann gehen wir ins Zimmer.
Was siehst du dann an?
Für wenn die Patienten noch mal extra isoliert sind, wie normal auch, einen grünen Kittel und Handschuhe erst im Zimmer idealerweise. Oder noch mal FFP2-Maske, kommt drauf an. Grundsätzlich tragen wir einen Mundschutz, wenn wir mit dem Patienten in Kontakt sind. Da das der Standard der MH ist, genereller Standard, sieht das, glaube ich, nicht mehr vor, wenn ich es richtig weiß. Aber jede Klinik entwickelt sich auf der Alleingeschwindigkeit. Tatsächlich tragen wir nicht mehr so viele ISO-Kittel, wie es früher gewesen ist bei den normalen Patienten, sondern wir haben ein festes Paar Schuhe, was nur für die Station ist. Entweder bietet das die MH an, die wir tragen können, oder jeder hat die eigenen, die zwischendurch desinfiziert werden müssen. Und dann tragen wir die ganz normalen blauen Kasachs, die alle anderen auch tragen.
Sind die Patienten an den Monitoren oder wie überwacht ihr die? Also ich denke mal, ihr geht da auch so selten wie möglich rein dann, ne? Ist ja auch ein
Aufwand. Wir messen die 2x pro Schicht, alle Vitalzeichen, und gucken auch Haut und alles Mögliche an, auch die Mundschleimhaut, weil die sehr stark und häufig betroffen ist, weil es keine Leukozyten gibt. Tatsächlich sind die nicht so häufig am Monitor. Sie sind während der Spende selber am Monitor oder wenn sie bestimmte Therapien haben, sind sie am Monitor. Das sehen wir dann auch vorne, wenn da irgendwas Komisches passiert, dass sie so voll piepen. Und sie sind halt in bestimmten Situationen im Monitor, wie auf anderen Stationen auch. Wenn die jetzt im Vorhofflimmern sind, kommen die in den Monitor. Wenn die das EKG irgendwie komisch ist, kommen die im Monitor. Wenn die mit den Blutdrucken immer bei 180 sind und nicht runtergehen, kommt die auch im Monitor.
Ja, aber ihr habt zumindest die Möglichkeit.
Wir haben die Möglichkeit, wir brauchen die Möglichkeit auch tatsächlich, weil ohne Monitor können wir keine Transplantation machen.
Wie ist das bei der Isolation mit Besuch?
Wenn Besuch kommt, es darf eine Person gleichzeitig sein, also keine 2 Personen gleichzeitig. Die müssen sich, bevor man auf Station kommt, ist auch noch mal eine Schleuse, wo man sich umziehen muss. Auch die müssen sich umziehen. Also die ziehen dann ihre Oberbekleidung aus, ziehen dann die blauen Kasachs an, ziehen ihre Schuhe aus, ziehen die Schuhe für die Gäste an. Und können dann ins Zimmer. Wichtig ist natürlich die Händedesinfektion, das ist mit der wichtigsten Tools für alle. egal wo, was, wie. Deshalb ist auch an jeder Ecke ein Desinfektionsspender, damit das gut funktioniert.
Habt ihr das auch, dass Angehörige bei euch übernachten? Also gerade wenn die jetzt ein Jahr da sind, ne?
Super selten. Also es ist, die Möglichkeit besteht, wir hätten theoretisch ein Bett da, wobei das dann tatsächlich eher so Sachen sind wie in der Sterbephase. Oder wenn das jetzt super, super starke Angstpatienten sind.
Und Kinder, also ne, sind ja auch mal Mütter oder Väter bei euch als PatientInnen. Wie ist das, dürfen Kinder auch zu Besuch kommen?
Ja, können sie.
Die sind ja manchmal dann so verrotzt und so.
Genau, also natürlich ist es ideal, wenn der Besuch kommt, ohne Erkältung oder ohne welche Krankheitssymptome zu kommen. Weil das die Gefahr bringt, dass sie sich dann anstecken und dann schwerwiegende Infektionen zu sich tragen, die nicht sein müssen. Da muss man immer so einen Abwäger machen, wie sinnvoll ist das jetzt, dass jemand zu Besuch kommt oder nicht.
Habt ihr da noch andere spezielle Hygieneregeln? Also ich stelle mir jetzt vor, Besuch kommt, bringt irgendwelches Essen mit oder Blumen. Also
ja.
Blumen
mit Erde ist schon mal gar nicht leicht. Ist auch danach nicht so gut, in Erde rumzuwühlen. Also Gartenarbeit ist fürs erste Jahr nicht so drin. Dann später irgendwann minimal schon, aber hauptsächlich erstmal nicht mehr. Ja, tatsächlich, wenn die Essen mitbringen wollen, geht das. Das können die machen. Bestimmte Sachen werden vorher desinfiziert, bevor sie ins Zimmer gehen. Alles, was desinfizierbar ist, also alle Tüten, alles Süßigkeiten, wird alles desinfiziert. Essen, was über mehrere Tage verzehrt werden kann oder soll, wird beklebt und kommt in den Kühlschrank, bevor es ins Patientenzimmer geht. Weil alles, was im Patientenzimmer ist und nicht aufgegessen ist, wird innerhalb von 24 Stunden weggeworfen.
Ja, okay.
Weil sonst die Infektionsgefahr einfach da ist. Das heißt, auch Geschenke, die mitgebracht werden oder die neu sind, desinfiziert nutzen.
Darfst du dann vorher da erst reingucken?
Wir gucken tatsächlich, also die meisten Geschenke sind nicht eingepackt, sondern halt Gott sei Dank schon ausgepackt, aber wir gucken tatsächlich in die, wenn die was mitbringen, die sagen das ganz häufig, ich habe was mitgebracht, dann gucken wir da rein, was es ist und entscheiden dann, ja, ist okay oder nein, das ist, also Nüsse zum Beispiel fallen raus, gibt's nicht, weil die hat meistens zu viele Furchen und Tralala haben, dass so viele Bakterien und Viren drin sind, die wir nicht abhalten können. Dann Gemüse und Obst, was auf dem Boden wächst, geht auch nicht, weil das halt zu nah an der Erde dran ist.
Ja.
Selbst das mit Abwaschen reicht nicht. Das heißt, wir kriegen auch von der Küche, dass wir verlichten, keimarmes Essen. Das heißt, die können sich das Mittagessen so ein bisschen aussuchen, aber das wird keimart hergestellt und das landet bei uns nochmal 2 Minuten in der Mikrowelle, bevor die das zu essen kriegen. Wir haben 3 Mikrowellen für die Patienten. Das macht es einfacher. Und Abendbrot tatsächlich ist sehr stark individuell bei uns. Da fragen wir nach, was die abends haben wollen. Klar, die Küche schickt uns dann Käse und Brot mit auf den Teller, wie es uns auch ist. Aber Brot können die individuell aussuchen, ob die jetzt Käse oder Wurst haben, können die individuell aussuchen oder Zusatz aussuchen, dass wir es auswählen können. Wobei die meisten sehr stark appetitlos sind und nicht wirklich essen wollen.
Ja, was haben die sonst noch so für Probleme?
Ein typisches Problem, was häufig so nach den ersten 5 bis 6 Tagen, nachdem die Stammzelltransplantation gewesen ist, beziehungsweise das Immunsystem ganz runtergefahren ist, ist eine Mukositis. Das heißt eine Entzündung der Mundschleimhaut, so dass man auch schön sehen kann, wie sich die Haut so langsam ablöst.
Da habe ich gerade die Auszubildenden gefragt, was eine Mukositis ist.
Ist natürlich schmerzhaft, ist natürlich doof, weil es die Schmerzmedikation, die wir machen, nicht so hundertprozentig super hilft, weil der Mundbereich halt ein schwieriger Bereich ist, um mit Schmerzen abzudecken, wie man bestimmt von Zahnschmerzen kennt. Ist halt ein schwieriger Bereich. Tatsächlich kriegen die dann, je nachdem wie stark es ausgeprägt ist, eine künstliche Ernährung, also eine TPE. Und dann gucken wir auch, dass wir zusätzlich sowas wie Eiswasser mit Lidocain machen, dass man es nehmen kann und so ein bisschen kühlen kann und gleichzeitig betäubt vor dem Essen, damit die ein bisschen was essen können, weil es natürlich wichtig ist, dass weiterhin die Darmmuskulatur und auch die Magenmuskulatur weiterhin sich bewegt. Das ist trotzdem ein bisschen was essen wichtig, damit es nicht verloren geht. Das macht eine TPE halt nicht. Das ist halt nicht drin. Das ist so eine ganz typische Reaktion. Eine zweite typische Reaktion ist Fatigue tatsächlich, dass die halt unglaublich müde werden und es denen sehr schwer fällt, sich zu bewegen und auch irgendwas alleine durchzuführen. Das dauert sehr lange. Und Schlaf hilft dagegen nicht, weil kann man nichts dran ändern. Und, deshalb gehen auch, oder wir versuchen die Patienten einmal am Tag so über den Flur zu scheuchen, ohne es zu sagen, wir bewegen, also sie sind ja, bei uns haben alle ein Set von K, fast alle, so 90%.
Zentralen Venenkatheter.
Und die sind dauerhaft an Flüssigkeit angeschlossen mit einer 10-Meter-Leitung, wo das durchläuft.
Ah, okay.
Das heißt, sie haben an der Leine sozusagen, damit wir gute Möglichkeiten haben. Die haben ein hohes Infusionsprogramm, prophylaktisch mit Acyclovir, mit Antibiotikum, mit Antimykotika, damit einfach nichts Großartiges schon mal runtergefahren wird, nichts passieren kann. Und wir Möglichkeit haben, schnell was anzubinden und was reinzuschießen, falls doch irgendwie schnell was passiert oder nicht. Das heißt, sie haben also Platz im Zimmer und können alleine ganz ruhig auf Toilette gehen und wieder zurück, ohne dass es Probleme macht. Wir stöpseln sie einmal am Tag ab, damit sie so eine Stunde sich mehr ein bisschen freier bewegen können, auf dem Flur gehen können und wieder zurückgehen können. Damit sind wir auch ein bisschen einzigartig bei uns auf der KMT. Die meisten anderen KMTs in Deutschland machen das tatsächlich nicht.
Die müssen wirklich im Zimmer hinter der Tür bleiben.
Genau, weil es halt ein hygienischer Schwachpunkt ist und auch gefährlich. Also wenn man dann es nicht richtig macht mit Händedesinfektion und genau darauf achtet, dass man das nicht verkeimt, halt eine große Eintrittspforte sein kann, den Patienten zu infizieren.
Ja, da muss man dann streng sein, ne? Aber somit kann man den Patienten wenigstens sowas ermöglichen. Ne?
Genau, deshalb machen wir das. Deshalb machen wir es auch nur einmal täglich und nicht zweimal täglich, weil halt die Infektionsgefahr sonst einfach zu groß ist.
Ja. Ich stelle mir das super schwierig vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ein Jahr oder ich finde auch schon 6 Wochen reichen, kriegst du ja einen Kollaps, wenn du da so in dem Zimmer bist. Selbst wenn du einmal am Tag irgendwie über den Flur laufen darfst, wie ist das mit der Psyche? Also leistet ihr da auch ganz viel so Beistand oder arbeitet ihr da mit Seelsorge zusammen?
Also wir haben einen, Gott sei Dank, mittlerweile wieder Psycho-Onkologen bei uns auf Station, die zweimal die Woche vorbeikommen, einer vormittags, die andere nachmittags. Vorher waren eine ganze Zeit lang keine Psycho-Onkologen da und das fällt schon auf. Also es ist schon wichtig, dass welche da sind, weil halt so Punkte auffallen wie so ein Krankenhauskoller, wie man es gerne nennt, dass die Patienten sich zu eingefärcht fühlen in dem Zimmer und gerne raus möchten und das nicht können oder dass sie verständlicherweise Angst haben vor Nebenwirkungen oder vor der Therapie selber, auch Angst haben, dass sie sterben könnten, was halt eine Möglichkeit ist, dass sie die Stammzellen ablehnen. Die Gefahr besteht leider und da bereiten wir natürlich als Pflegekräfte auch eine große Arbeit, Gespräche zu führen, Aufklärungsgespräche zu führen, Beratungsgespräche zu führen. Also Gesprächsarbeit und die Kommunikationsskills sind da auch sehr hoch, tatsächlich.
Ist das für euch als Personal auch belastend? Also habt ihr da Supervision oder tauscht euch eher so in der Pause mal aus? Oder?
Wir tauschen uns momentan eher so in der Pause aus, aber ich glaube, wenn wir Supervision bräuchten oder bestimmte Fälle nochmal größer besprechen müssten, könnten wir das auf jeden Fall anwenden. Da die KMT ja so ein bisschen mit Spendengeldern auch lebt, haben wir dadurch ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit sowas bekommen als andere Stationen.
Ja. Wie sieht es in den Patientenzimmern aus? Also ist das, was ja sicherlich auch schon mal bei uns hier im Bettenhaus, wie unterscheidet sich das so ein Einzelzimmer? Also haben die irgendwas Spezielles, dass sie da das auch besser aushalten können? Oder schöne Farben an den Wänden, wenn sie schon keine Blümchen haben dürfen?
Also die haben halt sehr große Fenster, muss ich zugeben. Das ist also eine sehr große Fensterfront. Wir haben auch 2 Bettzimmer tatsächlich. Die meisten sind immer 1 Bettzimmer. Da sind natürlich ein Bett drin, ein Monitor drin, ein Baum für, also alle, wo die Geräte drin sind, für das Infusionsmanagement, ein eigenes Badezimmer mit Dusche, Toilette und tralala. Ein Pflegewagen, ein Schrank, ein großer Fernseher, ein ganz normaler Tisch. Manchmal sind da, was tatsächlich ein bisschen drin sind, sind Sessel ganz häufig, verschiedene Arten, entweder weil die gespendet worden sind oder halt die blauen Stühle, die man überall findet, bloß als Sessel größer. Das ist so die Bequemlichkeit, die tatsächlich so ein bisschen mehr da drin ist. Und sonst ist da leider nichts Großartiges anderes drin für andere. Man kann es aber dekorieren tatsächlich. Also man kann, das machen auch viele. Viele bringen Bilder von Angehörigen mit oder von Kindern, die gemalt haben oder Enkeln, die Bilder gemalt haben, hängen das auf. Oder nehmen sich Kuscheltiere tatsächlich mit.
Vorher einmal desinfiziert.
Die vorher tatsächlich einmal die Kochwäsche gelandet sind und wieder rausgekommen sind, damit sie mit können. Und es sich einfach ein bisschen schöner zu machen, tatsächlich. Manche bringen auch ihre eigene Bettwäsche mit, was einen bestimmten Grad hält, aber nicht immer.
Ja. Ja, wenn du da in 2 Bettzimmer bist und dann so lange, dann hast du Glück, wenn du dich dann auch mit dem verstehst, ne?
Ja, wo ich gerade sehe, dass du den Fingernägel anguckst, Fingernägel schneiden ist auch nicht.
Ah, ja, okay. Hä, warum nicht?
Weil die Gefahr besteht, die meisten Leute können das nicht richtig und die Gefahr besteht, dass sie sich zu schnell schneiden
ja.
oder irgendwas kaputt machen, wodurch eine Infektionsgefahr herrscht.
Warte, und da haben die so lange Krallen, so über so ein Jahr, die sich dann so...
Naja, in den Zeitraum, wo die hier, in den Zeitraum, wo sie bei uns sind und kein Immunsystem haben. Danach, wenn sie wieder entlassen werden, ist das Immunsystem so gut, dass sie die meisten Sachen abwehren können, dann können sie auch wieder Finger abschneiden.
So, die Patientin, die ein Jahr da war, die hat sich alles aufgerollt, oder?
Bei der Patientin, die durch ein Jahr da war, die hatte GVHD. Das heißt, die hatte eine Reaktion auf die Stammzellen und die haben meistens ein Immunsystem trotzdem.
Okay.
Weil das Immunsystem reagiert ja und das greift dann ein bestimmtes Organ an. Ganz häufig greift es den Darm an. Was heißt, die Patienten haben Diarrhöen bis zu 30 Mal am Tag und können Nährstoffe nicht resorbieren, weil die Darmwand noch viel dünner ist, als sie eh schon ist. Was dann natürlich Schwierigkeiten macht und die können sich dann die Fingernägel schneiden, weil das ist mit dem Immunsystem nicht ganz so dramatisch.
Noch irgendwas Besonderes, was die nicht dürfen? Keine Blumen, keine Nagelpflege. Na toll.
Ich denke schlimmer, als es ist. Ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich ein bisschen das Essen, wobei ich ja gesagt habe, die sind dann ab einem bestimmten Bereich relativ appetitlos oder haben nicht so viel Geschmack, bis die Stammzellen wieder da sind.
Was machen die den ganzen Tag? Also gucken die den ganzen Tag Fernsehen?
Manche lesen tatsächlich Bücher, die sie mitgebracht haben oder auf ein E-Book, was sie mitgebracht haben. Manche gucken tatsächlich den ganzen Tag Fernsehen.
Oh, ich habe da so einen tollen Podcast, den du deinen mal empfehlen könntest.
Wir könnten gerne mal drüber sprechen, ja. Tatsächlich, manche arbeiten nebenbei oder machen ein bisschen Arbeit nebenbei. Gerade wenn die selbstständig sind und das nebenbei machen können, über einen Computer machen das viele. Ich weiß, wir hatten auch irgendwie einen Steuerberater bei uns, der das auch immer gefühlt nebenbei das gemacht, wo ich da so, ja gut, okay, Ablenkung ist Ablenkung, ne? Also irgendwie muss man sich ablenken.
Ja, klar.
Viele schlafen tatsächlich, weil die Fatigue halt so groß ist, dann schlafen viele nebenbei und ja.
Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also wir wissen jetzt, okay, ganz viele Blutkrebspatienten bei euch auf der Station, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind. Kriegt ihr das vorweg auch mit? Also müssen die lange auf diese Stammzellspenden warten? Kriegt ihr das mit? Oder?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben einen Plan bei uns, wo drauf steht, wer als nächstes kommt, damit wir ungefähr wissen, wie viele Aufnahmen wir haben. Wir haben meistens nicht so viele Aufnahmen, sondern in der Woche so eine oder alle zwei Wochen mal eine oder zwei, weil das natürlich ganz unterschiedlich ist, wann die gehen. Mhm. Weil das jeder Person da sehr individuell natürlich ist. Und wie schnell sie von Erstdiagnose zu uns kommen, hängt A davon ab, wie weit fortgeschritten die Leukämie ist und welche Art von Leukämie es ist und wie schnell findet man eine Spenderin. Mhm. Das ist so ein Punkt. Natürlich guckt man im ersten Raum, gibt es Geschwister oder gibt es Familienangehörige, die da gematcht werden können. Gleichzeitig guckt man natürlich immer noch nach anderen Fremdspendern.
Klar.
Und wenn halt keiner da ist, kann man halt nicht spenden. Mhm. Und das macht es natürlich schwierig. Man kann mit Medikation, also mit Chemotherapeutikum, das natürlich hinauszögern bis zu einem bestimmten Grad, aber auch das hört irgendwann auf.
Das heißt an sich, wenn die jetzt zu euch kommen, klar geht es denen dann schlecht, aber irgendwo sind sie wahrscheinlich auch glücklich, dass es jetzt soweit ist, also dass sie jetzt eine Spende kriegen können.
Ja, ne? Ist gemischt. Viele sind halt tatsächlich ein bisschen mit Angst behaftet, weil man halt nie weiß, ob die Transplantation tatsächlich ansetzt oder nicht. Mhm. Und viele müssen natürlich jetzt plötzlich damit leben, dass sie alleine sind, einen ganzen Zeitraum. Zwar nicht komplett alleine, sieht man immer wieder Pflegekräfte, die reinkommen und auch zu regelmäßigen Zeiten reinkommen. Aber so 50-60% des Tages ist man halt alleine. Und das ist halt ein Unterschied, ob man das ein paar Tage macht oder 6 Wochen.
Ja.
Das ist,
was packst du in deinen Koffer?
Genau, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit? Kann ich das überhaupt mitnehmen? Weil natürlich, zum Beispiel, die kriegen auch ganz häufig von uns die Kasachs, gerade in den Zeit, wo die Chemo läuft und danach noch so ein bisschen, damit diese Infektionsgefahr gar nicht vorherrschen kann von der eigenen Kleidung.
Kriegen die eine Packliste? Also, dass die auch bestimmte Sachen gar nicht mitbringen sollen? Also, ich kann mir vorstellen, wenn man denen nicht eine Vorgabe gibt, dann kommen die da mit 10 Koffern.
Sie gehen vorher bevor sie zu uns kommt, gehen sie in die KMT-Ambulanz und da wird einmal darüber gesprochen, okay, was erwartet sie so ein bisschen und was kann man mitnehmen, was kann man nicht mitnehmen. Dafür gibt es auch eine Broschüre, die kriegen sie auch dort idealerweise. Da steht das auch ziemlich genau drin, wie unser Ablauf ist, weil er sehr strukturiert ist. Dadurch, dass wir halt nicht so ganz viele unterschiedliche Erkrankungen haben, ist der strukturelle Ablauf viel einfacher zu gestalten. Und man kann auch viel schneller eingreifen, weil halt Nebenwirkungen ähnlich sind.
Also ich bin ja auch registriert, ne? Es geht ja recht schnell. Man sagt ja immer Stäbchen rein, Spender sein.
Ja.
Und ne, einmal nur in der Mundschleimhaut wischen und wieder zurückschicken. Wir werden euch bestimmt auch noch einen Link unter den Podcast verlinken. Und genau, und dann kommen jetzt die PatientInnen zu euch auf Station und jetzt sagen wir, es ist ein passender Spender, Spenderin gefunden. Wie läuft denn dann so eine Spende ab? Einmal für den Spender und einmal für den Empfänger.
Wir kriegen manchmal mit, wenn die hier in der MAH die Spende durchführen, weil die dann bei uns ein System tatsächlich aufploppen und dann kurz wissen, das ist keiner, den wir aufnehmen sollen. Ah, es ist ein Spender wahrscheinlich. Ja. Ganz selten kommen die auch mal eine Nacht auf uns, bei uns auf Station, wenn die Spende nicht so ganz so gut vertragen haben, weil sie zu viel Blut verloren haben, also zu viel Blut rausgenommen worden ist und dadurch die so ein bisschen wackelig sind. Es gibt mittlerweile zwei große Arten zu spenden, weiterhin übers Knochenmark, dass man es aus dem Knochenmark rauszieht.
Wobei ich gelesen habe, das ist nur ein geringer Prozentsatz, oder?
Also die meisten machen mittlerweile das über eine Apherese, das heißt, sie lassen sich die Stammzellen aus dem Blut ziehen.
Also wie eine Dialyse?
Ne? Ein bisschen wie eine Dialyse, wobei da natürlich deutlich mehr Vorbereitung vorherrscht als aus dem Knochenmark, weil die müssen alle paar Wochen eine Spritze nehmen. Und dann später alle paar Tage, damit genug Stammzellen hergestellt werden, damit die auch im Blut landen und die dann rausgenommen werden können. Für die Patienten selber, die kommen bei uns auf Station, werden ganz normal aufgenommen, wie alle anderen auch. Wird eine Pflegeplanung geschrieben, es wird ein Aufnahmegespräch geführt, worauf die drauf achten müssen, was nicht machen. Idealerweise führen wir es auch zweimal, weil Patienten vergessen gerne Dinge, was sie prophylaktisch schon mal mit anfangen können. Dann, je nachdem, was für eine Therapie kriegen, das kommt ein bisschen drauf an, auf die Erkrankungen, wie alt sind die, wie jung sind die. Mittlerweile haben wir auch relativ alte, also auch Patienten über 70, über 80. Das war früher nie so. Da war die Grenze, glaube ich, 50 beziehungsweise 45, bis was gespendet, bis man empfangen konnte. Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert, weil die Therapien deutlich angepasster sind und deutlich weniger Menschen durch die Therapie sterben.
Okay, sehr gut.
Ja, es hat sich deutlich gebessert. Die kriegen dann meistens ein ZVK in den ersten drei Tagen. Und dann beginnen wir mit dem Chemotherapie, so dass die, die haben meistens schon eine Vorkonditionierung gekriegt und dann kommt jetzt die Endkonditionierung. Das heißt, dass das Immunsystem komplett runtergefahren wird, so dass die keine Leukozyten mehr haben.
Also zählt man nicht sogar die Tage irgendwie, ne? So irgendwie
genau,
plus irgendwas? Und
wir haben Minustage, das ist, was vorher läuft. Der nullte Tag ist der Transplantationstag und der alles danach sind Plustage. Die kriegen die Chemotherapie und dann kriegen sie meistens noch weitere Therapie, um das Immunsystem so ein bisschen zu senken beziehungsweise darauf vorzubereiten, dass ein neues herrscht und nicht sofort die neuen Stammzellen angreift und zerstört. Das wäre halt nicht ideal, deshalb geht jetzt die ganze Therapie vorher. Am Tag 0 kriegen sie dann die Transplantation, da sind sie auch am Monitor dran. Ist leider nicht so spektakulär, wie man denkt, weil die Patienten sind aufgeregt, ja, und die Kontrolle ist auch sehr groß. Also es müssen zwei Ärzte kontrollieren, ist das richtig, stimmen alle Zahlen, stimmt das alles?
Das dauert fatal,
ne? Das dauert so eine Viertelstunde, das alles zu kontrollieren und zwischendurch fehlen auch mal Zettel. Da muss man gucken, wo fehlt das, was fehlt jetzt, ist das okay, dass das fehlt, ist es nicht okay, dass es fehlt. Das zögert das natürlich alles so ein bisschen hinaus. Die Transplantation ist eher so wie eine Bluttransfusion. Sieht auch ähnlich aus. Sieht im Prinzip aus wie Blut.
Das wird über diesen ZVK, den zentralen Venenkatheter,
das gegeben? Wird über den zentralen Venenkatheter gegeben, genau.
Also einfach so ein Beutelchen ist das?
Ist ganz normaler Beutel. Sieht aus wie eine
Blutbeutel?
Sieht aus wie ein Blutbeutel.
Und der läuft dann rein?
Und der läuft dann rein.
Über wie lange?
Kommt auch an, wie viel drin ist. Meistens so eine Stunde oder zwei. Ach. Ich hatte jetzt aber auch schon so einen 3-Liter-Beutel. Der lief über 6 Stunden. Ja. Es war ein bisschen lang, weil wir dann natürlich gucken, dass nicht zu viel andere Therapie gleichzeitig läuft. Das verschieben wir dann so ein bisschen nach hinten. Verschiebt natürlich den ganzen Kreislauf von den festen Uhrzeiten ein bisschen nach hinten. Aber das ist so ein Tag, mit dem kann man dann mitleben.
So. Okay, und dann wird das abgemacht und dann ist...
Dann ist das so. Und dann warten wir.
Plus eins, plus zwei, plus drei.
Genau. In den ersten paar Tagen passiert meistens nicht so viel. So ab den 5. bis 6. Tag gibt es so die eben ersten Nebenwirkungen, wobei die Nebenwirkungen eher davon kommen, dass man kein Immunsystem mehr hat. Also die Mukositis ist eher davon, weil man kein Immunsystem mehr hat und die neuen Mundzellen sich teilen wollen, aber aufgrund dessen, dass die Leukozyten nicht da sind, die ganzen Bakterien und Viren, die da hingehören, die auch da sein sollen, in die Mundschleimhaut reingehen und die Haut zerstören. Deshalb ist es da.
Wenn
die neuen
Löcher fressen.
Genau. Und wenn das die neuen Zellen da sind, die neuen Leukozyten, geht auch die Mukositis sehr schnell weg. Die kommen aber meistens so erst so ab dem 10. bis 21. Tag. Also spätestens so am 21. Tage sollten sie da sein. Sonst wird nochmal eine Knochenmarkpunktion gemacht und nochmal geguckt, hat sich jetzt angepflanzt oder nicht und braucht es einfach nur lange oder hat sich nicht angepflanzt. Dann müsste eventuell nochmal transplantiert werden oder nochmal anders geguckt werden, was man machen kann. Mhm. Wenn das zu früh alles hochkommt, besteht die Gefahr, dass es die eigenen Zellen sind und nicht die Zellen des Spenders. Mhm. Auch das ist schlecht.
Aber grundsätzlich würdest du sagen, geht das schon auch sehr gut aus?
Meistens geht es sehr gut aus, ja. Also die eigenen Zellen kommen, hatte ich jetzt in einem Jahr vielleicht zweimal. Mhm. Und bei den manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis die Zellen kommen. Das Interessante ist tatsächlich ja, dass die nach einem bestimmten Zeitraum, das ist ganz unterschiedlich, nach der Stammzelltransplantation eventuell eine andere Blutgruppe haben.
Ach, okay. Ja.
Weil die dann die Blutgruppe des Spenders annehmen. Mhm. Weil das Ganze, alles was im Blut gebildet wird, also alles was im Knochenmark gebildet wird, so rum, sind ja alle Blutbestandteile und die werden jetzt über dem Stammzellen vom Spender gebildet. Mhm. Das heißt auch die roten Blutkörperchen werden jetzt von dem Spender gebildet, heißt neue Blutgruppe. Deshalb haben die manchmal auch, wenn die neuen Zellen kommen, tatsächlich häufig Fieber, weil natürlich das alte Blut angegriffen wird von den neuen Zellen und es ist so eine leichte Hämolyse, die da passiert. Deshalb haben die Temperaturen. Tatsächlich ist ein Grund der Bewachung tatsächlich, dass sie jetzt schnell eine Sepsis bekommen können, also eine Blutvergiftung. Deshalb messen wir die regelmäßig. Und wenn wir merken, dass die zu häufig Temperatur, also mehr als zweimal pro Tag über 38 Grad sind, kriegen die sofort Blutkulturen abgenommen. Weil halt die Gefahr besteht, dass die eine Sepsis haben, weil anders kriegen wir es nicht mit, weil ohne ein Immunsystem gibt es keine Schwellung, es gibt keine Rötung, es gibt keine Schmerzen, weil es nichts da, was darauf hinweisen könnte im Körper, wo es sagt, hey, hallo, hier ist was, rascht bitte alle hin. Gibt es nicht. Es gibt nur die Temperatur. Was anderes haben wir nicht, das uns anzeigen könnte, da ist eine Entzündung.
Hört ihr manchmal noch nach dem Aufenthalt von euren PatientInnen?
Tatsächlich ja, weil die gehen regelmäßig dann in die KMT-Ambulanz. Die werden ganz häufig dann nachbehandelt und müssen auch nachbehandelt werden. Manchmal kommen die halt wieder zurück bei uns auf Station, wenn die halt einen sehr schweren Grad eine GVHD haben. Oder gehen auf die hämato-onkologische Station, die 42. Weil auch da die GVHDs dann behandelt werden. Aber die sind dann nicht 4 oder 5, sondern eher oder 2 oder 3 vom Grad her. Und übers Ärzteteam hören wir dann manchmal, was da gewesen ist oder was da passiert, wie es läuft oder auch nicht. Und tatsächlich gibt es regelmäßig wohl Treffen, habe ich mir sagen lassen von meinen Kollegen, wo man sich mit KMT-Patienten trifft und erfährt, wie ist da gelaufen, was passiert da, wie ist das Leben so weitergelaufen. Manchmal kommen auch Patienten vorbei und bedanken sich nochmal. Jetzt vor einem halben Jahr war eine da, die nach 10 Jahren wiedergekommen ist, gesagt hat, hier, so sah ich mal aus, jetzt sehe ich so aus, wie es gelaufen ist, wie toll das gelaufen ist. Genau. Und da gibt es manchmal schon schöne Geschichten, die die Kollegen dann erzählen. Ich erinnere mich jetzt vor kurzem, dass gesagt worden ist, Reproduktion nach so einer Chemotherapie ist natürlich schwierig, deshalb werden Einzellen oder Samenzellen ja eingefroren vorher, bevor man das macht. Aber es gibt auch immer wieder Frauen und Männer, die trotz der ganzen Chemotherapie nach der Stammzelltherapie ohne diese gefrorenen Einzellen und Samenzellen Kinder kriegen. Mhm. Was auch nicht ungewöhnlich, also doch schon etwas ungewöhnlich ist, aber gibt es.
Ja.
Also in die Richtung, schöne Richtung kann es auf jeden Fall gehen. Mhm. Es gibt welche, die können arbeiten im ganz normalen Setting, wie alle anderen auch. Wenn es richtig klappt, klappt das.
Ja, und genau deshalb ist es wichtig, sich zu registrieren, um genau solchen Menschen zu helfen und sie, ja, dass sie glücklich wieder ihr Leben weiterleben können.
Genau.
Bist du denn auch glücklich, wenn du nach der Arbeit nach Hause gehst?
Es kommt immer auf den Dienst so ein bisschen drauf an.
Welche Kolleginnen da sind?
Ah, das ist nicht so. Weißt du, tatsächlich komme ich mit einem Kollegen gut auf Schichtstation klar. Ich bin halt so ein Spät- und Nachtmensch. Das heißt, wenn ich Frühdienst habe, schlafe ich erstmal zu Hause.
Ja.
Deshalb kommt es ein bisschen auf den Dienst an. Aber ich bin recht zufrieden mit der Arbeit, muss ich zugeben. Also ich komme da gut zurecht und ich mag das auch sehr gerne, mit den Menschen so in Kontakt zu treten und auch prophylaktische Arbeit zu leisten, weil ich glaube, dass es auch ein großer Punkt der Pflege ist, prophylaktische Arbeit zu leisten und das manchmal ein bisschen kurz kommt, gerade auf Normalstationen prophylaktisch zu arbeiten. Und ich glaube, dass das viel oder es würde viel Wiederaufnahme ins Krankenhaus ein bisschen vermeiden. Das glaube ich, würde ich bei den KMT-Patienten, glaube ich, auch bezeichnen, weil nicht alle sich immer komplett daran halten, was man sagt und dann GVHDs halt entstehen. Mhm. Aber da ist jeder sich selbst überlassen, mehr als Schulen und denen sagen können wir nicht.
Dann danke, Marvin, dass du da warst. Marvin ist nämlich tatsächlich auch nach seinem Nachtdienst gekommen. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, schön. Und dann jetzt raus in den Schnee.
Ja, eine Sache möchte ich tatsächlich noch sagen.
Bitte.
Das Interessante an der KMT ist zusätzlich noch, dass sie in ganz Deutschland verknüpft sind. Also es gibt eine KMT-AG, die sich auch regelmäßig trifft und austauscht, wie es bei den anderen KMTs läuft, wie es da gelaufen ist, was es für neue Standards gibt oder nicht. Und das gibt es ja nicht für alle Bereiche. Das ist schon beeindruckend. Es gibt auch tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe für die KMT-Gruppe. wo man sich auch nochmal schnell austauschen kann. Das ist schon, diese Verbindung ist halt sehr schön, dass es auch quer durch ganz Deutschland funktioniert und man sich da austauschen kann, was jetzt neu existiert und nicht existiert und was hilft.
Dass das so vernetzt ist, ein guter Arbeitsplatz.
Ja, würde ich mir für andere Bereiche manchmal auch wünschen, dass die auch so schön vernetzt sind, damit man sich besser austauschen kann.
Okay, gut. Dann mach's gut.
Ja, vielen Dank, auf Wiedersehen.
Stark, dass ihr heute wieder dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen immer mittwochs in der Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!